Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Delamar Podcasts. Heute zum Thema das richtige Tonstudio finden. Bei mir ist wieder der Marc Weißenberger, Musikredakteur und Verantwortlicher von Newcomer Studio. Sag hallo, Marc.
Servus, Carlos. Freut mich, dass ich wieder hier sein kann. Und auch zu diesem interessanten Thema vielleicht ein paar nützliche Informationen beitragen.
Ja, hoffen wir, dass wir einige interessante Informationen für die Zuhörer finden. Es geht heute darum, das richtige Tonstudio zu finden, wenn man als Band, Einzelkünstler oder überhaupt Musiker hinausgeht und beschlossen hat, sein Demo aufzunehmen. Dann stellt sich als nächstes natürlich die Frage, wo nehme ich das auf, was für ein Budget habe ich und was kriege ich für mein Geld? Und weil das nicht ganz einfach ist, sich ein Tonstudio auszusuchen und die Fülle verfügbarer Tonstudios auch relativ groß ist, denke ich, ist es ein durchaus interessantes Thema für unsere Hörer.
Auf jeden Fall.
Danke für diese kompetente...
Für diesen kompetenten Einwurf, ja. Es ist vollkommen klar, es gibt sehr viele Kriterien zu beachten. Es geht davon aus, wie viel möchte ich aufnehmen, wie viele Tracks möchte ich aufnehmen, wie viel Geld möchte ich aufbieten.
Aufnehmen? Viel?
Nein, wie viel Geld möchte ich dafür investieren? Wie weit ist die Location entfernt? Das fängt daran, muss ich irgendwo übernachten oder mache ich das von... kann ich nach Hause fahren? Das sind alles verschiedene Kostenfaktoren, die zu berücksichtigen sind. Und natürlich gibt es noch viele weitere Kriterien, die dann vor Ort auch noch geklärt werden müssen.
Genau, ich denke, wir fangen einfach mal an. Ich habe hier so eine kleine Liste mit Kriterien erstellt und vielleicht erstmal vorneweg einen Überblick, damit wir den Zuhörern in Sachen Kriterien mal ein bisschen, die Zuhörer ein bisschen einweisen. Und zwar, ich glaube, die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl des richtigen Tonstudios sind erstens der Toningenieur, also der Mensch, der das später aufnimmt. Zweitens, das Tonstudio selbst, also Lokalität, alles was dranhängt. Wir gehen später auf die einzelnen Kriterien noch ein. Drittens, das Equipment. Viertens, die entstehenden Kosten. Und fünftens, ein vielleicht nicht weiter zu definierender Wohlfühlfaktor.
Ja, kann man grob so umreißen. Das sind aber schon so die Hauptfaktoren, die immer wieder von diversen Musikern auch genannt werden, wenn sie sich um ein Tonstudio bemühen.
Ja, fangen wir mal mit dem Toningenieur an. Also ich glaube, der wirklich wichtigste Faktor bei der Auswahl des Tonstudios ist der Toningenieur. Ein erfahrener Toningenieur kann auch mit wenigem Equipment oder mit wenig Zeit wesentlich mehr herausholen aus einer Aufnahme als ein unerfahrener Toningenieur.
Richtig, also auch hier ist, wie gesagt, Erfahrung das oberste Maß der Dinge. Jemand, der schon länger im Geschäft ist und auch mit mehreren Künstlern gearbeitet hat, hat einerseits die Erfahrung zu wissen, wohin eine Produktion gehen soll, und andererseits kann er auch sicherlich aufgrund der Erfahrung relativ effektiv arbeiten. Und das ist aber eine Sache, ob jemand erfahren ist oder nicht, muss man sich eigentlich im direkten Gespräch oder sagen wir mal in der Vorabrecherche auf der Homepage des Tonstudios reinziehen, muss schauen, wo hat er gelernt, welche Produktionen hat er schon gemacht. Und wenn einem das schon relativ gut vorkommt, dann im persönlichen Gespräch ruhig auch mal die Werke des Toningenieurs sich anhören, denn die meisten haben natürlich ihre Takes, ihre CDs und so weiter auf Lager, die man im persönlichen Gespräch sich anhören kann. Dann weiß man schon, ob das in die richtige Richtung geht.
Ja, also ich denke, beim Toningenieur kommt es allen voran auf die Erfahrung an. Wichtig ist, dass man auch eine gewisse Sympathie für den Menschen entwickeln kann, als Band oder als Künstler, beziehungsweise eine gegenseitige Sympathie sollte da sein. Ich finde, auch Ehrlichkeit ist ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Also wenn ich das Gefühl habe, du hast es schon angesprochen, man trifft sich im Vorfeld oder sollte sich im Vorfeld mit dem Toningenieur oder dem Tonstudioinhaber, wie auch immer, treffen. Und einfach mal sich gegenseitig ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und dabei entsteht ja entweder eine Art Sympathie oder sie entsteht eben nicht. Dabei erkennt man, ob derjenige ehrlich mit einem umgeht. In seinen Aussagen kann man das relativ einfach dann herausfinden. Und ich glaube, gerade sowas wie Ehrlichkeit, gegenseitiger Respekt, Sympathie sind wichtig, weil das später dann doch auf das Wohlfühl, auch auf diese Komponente des Wohlfühlens, auf den Komfort der ganzen Aufnahmesituation sich niederschlägt und die letzten Endes ausschlaggebend für die Qualität des Demos sein wird.
Auf jeden Fall. Es ist auch so, dass in vielen Gesprächen, die ich mit Toningenieuren hatte im Rahmen von Newcomer Studio, hat sich sehr schnell rausgestellt, geht man in dieselbe Richtung, in dieselbe musikalische Richtung. Es gab Gespräche, da hat man sich 5 Minuten über das Technische unterhalten und dann noch 2 Stunden lang über die Musik. Da weiß man dann also sehr schnell, ob man ungefähr denselben Draht dazu hat. Und natürlich ist es wichtig, dass man auch eine persönliche Beziehung zu diesem Menschen herstellt, die auf einem guten Level ist. Denn was viele nicht wissen, gerade jüngere Bands nicht wissen, ist, dass der Aufenthalt im Tonstudio eine Sache ist, die doch sehr ins Individuelle geht, auch ins Individuelle der einzelnen Musiker. Da wird der Musiker wirklich teilweise ein bisschen auseinandergenommen. Der Schlagzeuger muss unter Umständen 5, 6, 7, 8 Mal die Sachen einspielen, der Bassist auch. Es kommt teilweise zu regelrechten Krisen, weil es eine konzentrierte Art des Arbeitens ist, die nicht viel mit Proben zu tun hat oder mit einem Gig. Und da muss ein Toningenieur, mit dem man zusammenarbeitet, da muss es einfach stimmen, dass das aufgefangen wird, dass das in irgendeiner Art und Weise in eine gute Richtung gelaufen ist am Ende.
Ja, da kommen auch wieder die Erfahrung und die Communication Skills zum Tragen. Natürlich ist es wichtig, dass man, wenn man, wie du es jetzt schon sagtest, ein bisschen auseinandergenommen wird, wenn es ins Detail geht und wenn auch mal Dinge nicht so gut klappen, wie man sie vielleicht in der Bandprobe, von der Bandprobe her kennt, da ist es wichtig, dass der Toningenieur, der Mensch, der uns da aufnimmt, natürlich einen gewissen Grad an Erfahrung in Kommunikation eben hat und es schafft, eine gewisse Stimmung zu erzeugen, gewisse Vibes zu schaffen, die dann dazu führen, dass man ein großartiges Demo aufnehmen kann.
Und auch, wie gesagt, zeitnah und richtig auf, sagen wir mal, aufnahmetechnische Krisen zu reagieren. Also das berühmteste Beispiel ist, beim Schlagzeug auf einen Klick zu spielen. Sollte das aus irgendwelchen Möglichkeiten nicht funktionieren, aus irgendwelchen Eventualitäten, dann muss man eben Alternativen finden, um das hinzukriegen und darf sich nicht ewig und 3 Tage mit dem Schlagzeug zum Beispiel aufhalten, wenn das auf Klick zum Beispiel nicht funktioniert. Und da ist es ganz wichtig, dass der Toningenieur sagt, okay, dann spielen wir es live ein, dass eben Zeit und künstlerischer Output übereinstimmen.
Ja, also können wir wirklich zusammenfassen, wichtigster Punkt beim Toningenieur, die Erfahrung, die sich in verschiedenen anderen Punkten äußert, wie Sympathie, Höflichkeit, Ehrlichkeit, Communication Skills.
Ja, und auch eine gewisse Reduktion des Egos. Es gibt durchaus Toningenieure, die sagen, ich drücke das genauso durch, wie ich es haben will, und dann scheitern oftmals Produktionen. Und das muss, wie gesagt, das muss stimmen. Es ist schon eine sehr fast intime Beziehung im Tonstudio.
Das ist, glaube ich, gerade ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich denke, der Toningenieur sollte vor allen Dingen sich zurücknehmen können, sich und sein Ego zurücknehmen können. Ich glaube, das fände ich als Band unheimlich wichtig. Er sollte da sein, um mir gute Tipps zu geben.
Richtig.
Um mir zu sagen, was würde er machen. Aber er soll sich nicht einmischen in meine Musik. Das wäre mir sehr wichtig.
Ist klar, es gibt ein paar Punkte, auf die der Toningenieur bestehen muss, weil das sind Kleinigkeiten, also, aber das sind meistens nur technische Geschichten. Aber ein Toningenieur ist nicht zwangsläufig auch ein Produzent. Er hat zwar produktionstechnische Ansätze, die er natürlich auch reinbringen kann, aber ein Toningenieur kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, wir stellen das Lied komplett um. Wie gesagt, das ist eine Sache, es ist fast schon so eine Art Liebesbeziehung und das ist eine Frage von gegenseitigem Respekt und auch von gegenseitiger Unterstützung. Und das ist eigentlich so die Geschichte, die am Ende dabei rumkommen muss, dass man da rausgeht und sagt, ja, das hat Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten.
Ja, gut. So viel zum Toningenieur. Ich glaube, der zweitwichtigste Punkt, das zweitwichtigste Kriterium ist das Tonstudio selbst. Die Lokalität des Tonstudios, die Räumlichkeiten, die physikalische Nähe zum eigenen Wohnort. Du hast es vorhin, glaube ich, schon angesprochen.
Ja, das muss alles passen, das ist klar. Es ist relativ sinnlos, wenn ich mir ein relativ günstiges Tonstudio besorge, das allerdings 500 Kilometer weit weg ist und ich habe da 2, 3 Tage, da muss ich mir überlegen, ja gut, da muss ich irgendwo wohnen, da muss ich irgendwo Essen zahlen und so weiter. Das sind also Kosten, die alle dazukommen. Andererseits, wie gesagt, es nutzt einem das schönste Tonstudio nichts, wenn man da drin gerade mal einen halben Tag verbringen kann, weil man es sich sonst nicht leisten kann.
Richtig. Und was ich glaube auch immer kritisch ist die Größe des Studios. Also wenn man, wir kommen ja später auch noch auf die Kosten zu sprechen, aber gerade in Sachen Kosten wird das interessant. Die Größe des Studios ist natürlich auch, oder steht im direkten proportionalen Zusammenhang zu den Kosten, die da daraus entstehen. Und wenn ich jetzt hergehe und als fünfköpfige Band in ein, sage ich, in mal Kellerstudio gehe, in dem gerade der Toningenieur und man selbst reinpasst, was machen wir mit den anderen Vieren? Also auch hier, wir geht hin im Vorfeld, schaut euch das an. Schaut euch an, was macht ihr mit dem Gitarristen und dem Sänger, während der Schlagzeuger aufnimmt. Was auch ein Kriterium sein kann, auch wieder zum Wohlfühlfaktor, ist eine Küche, gibt es eine Küche, gibt es einen Kühlschrank, gibt es vielleicht ein Wohnzimmer, in dem man sich aufhalten kann. Wie gehe ich mit der Langeweile um? Und wo ihr auch unbedingt meiner Ansicht nach nachfragen solltet, ist die Lage des Studios. Fragt im klärenden Gespräch vor dem eigentlichen Recording-Termin nach, wo das Studio liegt, in was für einem Viertel. Ihr wollt sicherlich nicht im übelsten Viertel eurer Stadt nachts, samstags nachts um 11 noch raus nach dem Recording und dann euch plötzlich in einem Mob von, keine Ahnung,
ja, ne, von Fiesen. Also, ich meine, diese Faktoren klären sich ja vorab im Gespräch. Also man besucht ja das Tonstudio, wo man eventuell hingehen will. Und dann ist einem schon klar, in welchem Viertel es liegt oder in welcher Gegend es liegt. Und das sind alles so Geschichten, die eigentlich durch den Vorbesuch schon geklärt werden. Wie gesagt, was du vorher angesprochen hast, das ist wichtig, dass die Räumlichkeiten einigermaßen stimmen. Dass es auch wirklich Rückzugsmöglichkeiten gibt, gerade bei längeren Recording-Sessions. Also man kann sich mal 1,5 Tage sehr auf engem Raum auf den Keks gehen, das ist durchaus möglich, aber reden wir mal von einer Woche oder so, dann wird es schon kritisch, wenn man sich wirklich permanent auf dem Schoß sitzt. Und das sind so Geschichten, da muss man sagen, okay, da kann ich mir vorstellen, eine Weile lang auszuhalten. Dann ist es auch wiederum, wie gesagt, nicht so wichtig, wo dieses Tonstudio liegt, wenn man sagt, ich kann mich in dieser kleinen Blase doch relativ wohlfühlen für ein paar Tage. Und dann geht es eigentlich schon, das ist dann nicht so das Thema. Wie gesagt, es muss die Atmosphäre in dem Tonstudio stimmen, es muss Rückzugsmöglichkeiten geben, es muss auch die Möglichkeit geben, dass sich die anderen Bandmitglieder durchaus partizipierend am Recording da zeigen, dass sie also neben dem Toningenieur am Mischpult sitzen und sagen, hier, wie wäre es, wenn man da mal eine Höhe oder sowas, dass da also ein Dialog zustande kommt. Wie gesagt, ganz wichtig ist auch die Größe insofern, wie viele Leute seid ihr? Also wenn du eine Ska-Band aufnimmst mit 10 Leuten oder sowas, dann, wie gesagt, da muss ein Schlagzeug rein, da müssen mehrere Mikrofone aufgebaut werden und so weiter. Das sind alles Geschichten, die eben drauf ankommen. Es gibt Leute, die sagen, ja, das Drum spielen wir über MIDI-Drums ein. Da kann schon scheitern, weil dann die Leute sagen, also ich brauche das richtige Feedback von einem Fell, auf das ich draufklatsche, ich kann nicht einfach auf diese MIDI-Drums draufhauen. Und selbst wenn der Toningenieur sagt, ja, ich produziere das, dass es schon super klingt, das kann schon so ein Problem sein. Also kleine Tonstudios neigen dazu, viele Sachen über MIDI einspielen zu lassen. Da muss eigentlich der Schlagzeuger zum Beispiel damit klarkommen.
Mhm. Und wie ist es denn in den Situationen mit den Bands, die du da hattest, mit den Studios im Rahmen dieser Newcomer-Studio-Geschichte? Was passiert denn effektiv mit den Leuten? Was machen die Leute, wenn sie gerade nicht dran sind?
Ja, das ist genau der Punkt. Also die einen, es gibt so zwei verschiedene Charaktere. Die einen, die wirklich partizipieren wollen an der Aufnahme, sind aber auch meistens die Leute, die schon im Rahmen der Band irgendwo ein paar Aufnahmen gemacht haben, entweder über Home Recording oder sonst noch was, die natürlich heiß drauf sind zu sehen, was passiert an dem Mischpult, was ist das für ein Mischpult, warum legt er diese Filter ein und so weiter. Das sind also die Leute, die quasi permanent als Schatten da rumgeistern. Und es kann auch wirklich eine sehr fruchtbare Diskussion werden, die zu guten Ergebnissen führt. Und es gibt diejenigen, die sagen, ich mache meinen Job. Und dann gehe ich wieder raus und dann rauche ich eine Zigarette, ich esse irgendwas oder ich schreibe nochmal an einem Text oder sie spielen Playstation. Also da hat jeder seine eigene Art, wie er damit umgeht. Je mehr Möglichkeiten zum Ausschalten es gibt, desto besser ist es eigentlich.
Gut, also für euch, überlegt euch im Vorfeld, wie viele Leute ihr seid. Na gut, das werdet ihr wissen, das müsst ihr euch nicht überlegen. Aber was ihr machen wollt, während ihr gerade nicht dran seid, ob dieses Studio euch überhaupt eine Möglichkeit bietet. Ich denke, im Low-Budget-Bereich wird es schwierig sein, ein Studio zu finden, das noch einen dritten Raum vielleicht hat mit einer Playstation, wie du es eben angesprochen hast, oder einer Xbox, um die Schleichwerbung zu perfektionieren. Und
Konsole.
Genau, eine Spielkonsole. Ja. So viel erstmal zu den Räumlichkeiten des Tonstudios. Der dritte Punkt, den ich hier auf der Liste habe, und viele wird sicherlich wundern, dass er erst an dritter Stelle ist, das ist das Equipment. Natürlich wichtig, oder es ist richtig, dass besseres Equipment auch bessere Aufnahmen machen kann, aber wichtiger die anderen beiden Punkte. Auf welches Equipment könnt ihr achten? Also, oder worauf solltet ihr überhaupt beim Equipment achten? Ich denke, Qualität ist ausschlaggebend. Die Zahl der Mikrofone zum Beispiel. Wenn ihr ein komplettes Schlagzeug abnehmen wollt, dann hilft es euch nicht, wenn ihr ein einziges Neumann, sonst irgendwie teures Mikrofon stehen habt. Da benötigt ihr eben einfach mehr Mikrofone. Natürlich auch die Art und die Typen der verschiedenen Equipment-Komponenten. Je nach, das ist natürlich direkt davon abhängig, was ihr für Musik selbst kreiert. Und ich glaube auch wichtig, das Alter des vorhandenen Equipments ist nicht ganz irrelevant, insbesondere wenn es im Low-Budget-Bereich.
Ja, das ist so eine Frage. Wie gesagt, ich habe mit Tonstudios gearbeitet, die haben noch mit Bandmaschinen aufgenommen, weil die einfach gesagt haben, wir wollen diesen analogen Sound durchaus haben und den wollte auch die Band haben. Und es war nämlich eine Bandmaschine von 1970, die da gelaufen ist und aber wirklich einen hammerharten Sound auch geliefert hat. In anderen stand ein Synth-Klavier, was auch, wie gesagt, eine alte Geschichte ist oder ein Theremin. Das sind alles so Geschichten, die müssen einfach zum Style passen, die müssen auch zum Wunsch passen der Bandmitglieder, die einen gewissen Sound natürlich auch haben wollen. Ich sag, man kann sich das durchschauen und kann wirklich anschauen, weil es ist ein Equipment, das ist up to date, da ist alles drin, was geht und so weiter. Im Endeffekt müsst ihr euch dann trotzdem vorher im Vorgespräch mal seine Produktion anhören. Und da stellt man sehr schnell fest, ist er in der Lage, das zu nutzen, was er da hat? Oder hat er es einfach so als Eyecatcher? Das gibt wirklich Leute, die bomben sich das Tonstudio voll, aber können damit nicht umgehen.
Ja, natürlich. Wobei ich jetzt, also du hast jetzt gerade ein paar Dinge genannt, die praktisch unabhängig vom Alter sind. Es ist natürlich vollkommen gleich, ob ich eine Bandmaschine nutze oder es ist nicht gleich, aber für die Qualität der Aufnahme wird es nicht relevant sein, ob ich eine Bandmaschine nutze oder das neueste Pro Tools oder irgendwas anderes hartes Recording-System. Im Gegensatz dazu aber zum Beispiel, wenn die vorhandenen Synthesizer, da macht es durchaus einen Unterschied, ob ich einen Synthesizer stehen habe, der jetzt der neuesten Generation entspringt oder 20 Jahre alt ist. Weil das ist zum Beispiel eine Sache, die man später in den Aufnahmen hören wird. Das kann gewünscht sein, einen gewissen, vom Style her gewünscht sein, dass die Synthesizer eben nicht ganz modern klingen. Aber es kann auch unerwünscht sein. Und in Sachen Mikrofonen ist natürlich das Alter insofern relevant, als dass schlecht gewartete Mikrofone durchaus auch schlechter klingen. Ich glaube aber vor allem relevant ist das Alter, um jetzt auch nicht das Alter zu lange auch jetzt ja, zu beleuchten, weil so wichtig ist es nicht. Ich glaube im Low-Budget-Bereich ist das Alter durchaus entscheidend, weil ein billiges Gerät von vor 10 Jahren wird einfach nur die Hälfte dessen leisten, was ein billiges Gerät von gestern leisten kann.
Ja, also auch da ist es zu berücksichtigen. Wie gesagt, es gibt Bands, die auch durchaus sagen, ja, wir nehmen das alles mit SM58 auf, fertig aus. Dann ist aber immer noch die Frage, wo wird das eingespeist, durch welches Mischpult jagt es, durch welche Effekte jagt die ganze Geschichte und kann derjenige damit auch umgehen. Das sind einfach Sachen, die könnt ihr im Endeffekt wirklich nur dann für euch klar machen, wenn ihr euch die Produktion desjenigen anhört. Also wie gesagt, ein Holzfäller kann mit der Axt unter Umständen eine wunderschöne Skulptur machen oder einfach nur Bäume fällen. Also das ist die Geschichte, was bringt der am Ende raus? Wie kann der mit seinem Material arbeiten? Und wollt ihr den Sound, den er in seinen Arbeiten da bisher gebracht hat, wollt ihr den auch haben?
Ja, so ein paar Dinge, die ich noch ansprechen würde. Lasst euch nicht blenden davon, dass der Mensch irgendeine Konsole mit 392 Fadern stehen hat. Das bringt euch für den Sound nämlich in erster Linie mal sehr wenig. Bandmaschine ist ein Thema. Wenn ihr mit einer Bandmaschine aufnehmt, solltet ihr etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Zeit dafür einplanen, dass die Bänder vor- und zurückgespult werden. Richtig. Zu den richtigen Einsätzen. Das heißt, dass ihr im Prinzip bis zu einem Viertel eurer Zeit, eurer Kosten für nichts ausgebt. Das könnt ihr euch sparen, indem ihr ein hartes Recording-System nutzt bei den Aufnahmen, also in den Studios. Irgendwas Drittes war noch, das mir jetzt aber schon wieder entfallen ist. Insofern kann es auch nicht so wichtig gewesen sein. Im Notfall liefere ich das nachschriftlich. Ja, wie gesagt, auf die Dinge könnt ihr auf jeden Fall achten. An dritter Stelle das Equipment, weil der Toningenieur und dessen Produktion einfach wichtiger sind als das, was ihr an Equipment da habt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch noch so kleine Glaubenskriege. Das heißt, die einen sagen, wir machen das Ganze über Cubase, die anderen sagen, wir machen es über Pro Tools. Das eine ist Mac-gestützt, das andere ist Windows-gestützt. Das sind alles Kleinigkeiten. Am Ende muss er damit umgehen können.
Ja, wobei ihr euch da auf diese Glaubenskriege eher nicht einlassen solltet.
Auf keinen Fall.
Weil wenn ihr eine Gitarre super spielen könnt oder einen Bass super spielen könnt, dann wird es auf Windows, Mac, Pro Tools, Cubase, Logic,
wie sie alle heißen.
Sonar und alle anderen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, genauso klingen.
Ja.
Gut, gehen wir zum weiteren Punkt, der gerade, denke ich mal, bei jungen Bands einen ziemlich wichtigen Stellenwert hat, und das sind die Kosten.
Oh ja.
Es gibt verschiedenste Abrechnungsmodelle, die Studios anbieten. Was sind so die gewöhnlichsten, mit denen du es zu tun hattest?
Na gut, die Ideal-Standard-Geschichten sind Tagessätze oder Stundensätze. Je nachdem. Also es gibt Leute, die sagen, okay, mich eine Stunde meiner Arbeit kostet, was weiß ich, 75 Euro zum Beispiel. Dann kann man sich ausrechnen, jede Stunde, die man da drin verbringt. Und man kann vergessen, dass es im Tonstudio meistens ein 8-Stunden-Tag ist. Das geht dann meistens in die 11, 12, 13 Stunden. Und das kann man sich dann ausrechnen. Dann gibt es auch Tagessätze und es gibt aber auch Pakete. Das ist jetzt auch gerade größere Tonstudios machen das gerne, dass sie sagen, okay, wir bieten ein Wochenendpaket an. Das heißt, 3 Tage, wirklich volle Kanne, kosten dann zusammen 600 Euro zum Beispiel oder 500 Euro, je nachdem, wie groß die Produktion ist. Auch das sind alles Sachen, die man in Verhandlung mit dem jeweiligen Tonstudiobetreiber bzw. Toningenieur ausmachen muss. Wichtig ist, auch ganz klar zu klären, was habe ich am Ende für ein Produkt. Es gibt natürlich Leute, die sagen, wir nehmen das auf und dann haben wir unsere ganzen Masterspuren und das war es dann auch, unsere ganzen Spuren, und die Sache ist aber noch nicht großartig gemastert oder geschweige denn abgemischt. Gibt es natürlich Leute, die sagen, wir wollen einfach nur die Takes haben und wir mischen sie dann selber zu Hause ab. Das ist auch machbar, da lassen sich auch viele Toningenieure drauf ein, weil sie sagen, das ist auch für mich gut verdientes Geld. Wenn es allerdings darum geht, das heißt, die Sache muss noch abgemischt werden bzw. gemastert werden, dann fällt da natürlich nochmal, fallen extra Kosten an, weil sich dann derjenige 1, 2, 3 Tage nochmal extra dran setzt und diese Sachen dementsprechend bearbeitet. Das sind Sachen, die kann man aber vorher im Detail klären, kann sagen, kriege ich für den Preis im Paket das und das? Wenn nicht, was würde mich das zum Beispiel das Mixen oder das Mastern extra kosten? Und die kann man im Vorfeld abklären. Und da gibt es wirklich durchaus, man braucht sich nicht vor großen Tonstudios fürchten, denn die auch wirklich mittlerweile teilweise Pakete schnüren, wo sie sagen, da könnt ihr da mal 3 Tage am Stück für den und den Festpreis arbeiten. Und dementsprechend ist es auch ganz gut, dass man sagt, okay, das Geld haben wir, die Zeit haben wir, dann bringen wir das in dem Zeitrahmen unter.
Ja, ich denke, ein wichtiger Schritt, um die Sachen mit den Kosten in den Griff zu bekommen, ist, sich im Vorfeld ein Budget zu überlegen, sich auszurechnen, zu gucken, wie viel kann jeder beisteuern, wie viel sind wir bereit auszugeben. Natürlich kann man nicht in das größte Tonstudio des Landes gehen, wenn man nur 1.000 Euro zur Verfügung hat, aber man kann vielleicht mit 1.000 Euro dennoch ein Demo aufnehmen, das in hinreichender Qualität oder vielleicht sogar auch in exzellenter Qualität aufgenommen werden kann. Die Preisabrechnungen reichen, wie du schon sagtest, auf Projektbasis über Stunden oder Tage kann man auch abrechnen.
Es gibt auch Wochensätze. Es gibt auch Leute, die sagen, hier, ihr habt eine Woche Zeit, die Band nimmt sich komplett eine Woche Urlaub. Dann sagt man hier, bam, das ist ein Wochensatz. Also das ist nichts, was nicht verhandelbar wäre und nichts, was nicht irgendwie anpassbar wäre.
Richtig. Da kann man drüber verhandeln. Rechnet auch Zeit eben für den Aufbau eures Equipments ein. Beachtet, dass ihr auch abbauen müsst am Ende der Recording-Session, dass die Songs gemischt werden müssen und dass sie gemastert werden müssen.
Ja, genau. Und natürlich, wie gesagt, allein beim Schlagzeug geht schon los. Das Ding muss gestimmt werden oder muss schon gestimmt sein oder nochmal nachgestimmt werden. Wenige können das wirklich. Und auch das ist eine Sache, wo dann erfahrene Toningenieure sich schon mal hinsetzen und eine Stunde lang nur die Fälle stimmen, damit die ganze Geschichte auch wirklich richtig passt. Was noch wichtig ist, unterhaltet euch mit Musikern, mit Freunden, die da irgendwo Ahnung haben, mit anderen Leuten aus dem Geschäft, was die über diese Tonstudios wissen, und unterhaltet euch auch über die Preise, die dort genannt werden. Also es kommt sehr oft vor, und da muss ich also wirklich mal ein bisschen in die Bresche springen für größere Tonstudios, es kommt sehr oft vor, dass kleinere Tonstudios Leute, die aus dem Newcomer-Bereich kommen, richtig über den Tisch ziehen. Ganz ernsthaft. Die verlangen da Preise für Dinge, wo ich sagen muss, also das kriege ich dann von großen Tonstudios auch und dann auch noch besser. Also da gibt es ein ich sag jetzt Tonstudio in dem Sinne, es gibt da ein sehr großes Dunkelfeld an Leuten, die sagen, ich bin ein Tonstudio. Und dementsprechend auch richtig Asche abziehen den Leuten und die dann am Ende rauskommen und sagen, ja, ich habe hier 1400 Euro für einen Song eingespielt und du hörst es ja an und sagst, ja, also hör mal zu, das hätte ich mit der Blechkanne besser gemacht. Also hört euch an, was die Leute auch, die befreundeten Musiker, egal wer, über die Tonstudios sagen, über die Toningenieure sagen, auch was die sagen, Moment, ich habe für meinen Song nur 500 Euro bezahlt bei dem und dem. Also das ist eine ganz, wie gesagt, alles Verhandlungssache, aber es ist auch Erfahrungssache und insofern Mund-zu-Mund-Propaganda ist ganz wichtig. Geht in Internet, in irgendwelche Foren, Musikerboard zum Beispiel oder sowas, das sind also so größere Foren, in denen man mal nachfragen kann, habt ihr mit denen und denen Erfahrungen gemacht und dann kommt ihr auch auf ein relativ gutes Preiseinschätzungsverhältnis.
Also schwarze Schafe gibt es überall, ja. Auch unter den kleinen Studios. Ich habe es genau andersherum erlebt, dass ein eher größeres Studio jemanden über den Tisch ziehen wollte.
Richtig.
Deswegen ganz wichtig, schaut euch das an, vergleicht die Preise.
Auf jeden.
Das macht ihr ja hoffentlich, wenn ihr Equipment selbst einkauft auch. Und fragt im Vorfeld auch noch nach versteckten Kosten. Es gibt Studios, gerade bei den größeren ist es oft so, die lassen sich gerne auch mal Mikrofone kommen von verschiedenen Studio-Verleihern, Studio-Equipment-Verleihern oder haben verschiedene Kosten, die nicht offiziell genannt werden, aber die später auf der Rechnung erscheinen. Fragt speziell nach diesen Kosten. Lasst euch ein grobes Budget, einen groben Kostenvoranschlag kommen. Ihr kriegt natürlich nichts Genaues, erwartet dann auch nicht zu viel, aber damit ihr schon mal grob wisst, wo ihr landen werdet, wenn ihr ein Budget von 1000 Euro habt und ihr einen groben Kostenvoranschlag von 1000 Euro bekommt, dann wird dieses Studio sicherlich nicht das Richtige für euch sein. Achtet darauf, dass dieser Kostenvoranschlag doch deutlich unter dem ist, was ihr an Budget zur Verfügung gestellt habt. Weil es meistens so kommt, dass man noch einiges mehr machen muss als das, was vorher offensichtlich war. Und dann ist es meistens ganz gut, wenn man noch ein bisschen finanzielle Reserven hat.
Gut, das trifft dann zu, wenn man sich bei den Aufnahmen gewisse Zeit lässt. Man kann es allerdings auch so regeln, dass man sagt, okay, wir haben diesen Preis und es wird genau in diesem Zeitrahmen gemacht. Das heißt, angenommen, wir haben 3 Tage, die ersten 2 Tage wird recorded und den letzten Tag wird gemastert und dann fällt um 12 Uhr nachts am dritten Tag auch der Hammer. Darauf kann man sich einlassen, dann ist der Kostenfaktor vollkommen sicher. Unter Umständen hat man dann aber nicht das absolut perfekt gemasterte Teil am Ende, weil einfach der Toningenieur sagt, okay, 3 Tage sind jetzt rum, wir haben das mit drin und das heißt, man kann die Kosten auch schon reduzieren dementsprechend oder begrenzen, dementsprechend gibt es natürlich dann auch unter Umständen Abstriche, aber wie gesagt, Kostenvoranschlag, auch da gibt es im deutschen Gesetz mittlerweile Regeln, wie weit der überschritten werden darf und wie weit nicht.
Ja, das sind 10%, aber ich glaube, dass die wenigsten sich auf einen ganz offiziellen Kostenvoranschlag einlassen werden. Abgesehen davon ist es vollkommen rechtens, wenn man jetzt hergeht und man sagt, okay, wir haben 1000 Euro vorausgesehen, wir haben gewisse Termine, die wollten wir auch einhalten und dann ist das Keyboard kaputt gegangen und wir mussten erst 2 Stunden drauf warten, dass das Keyboard irgendwie repariert wurde. Dann fallen da vielleicht für diese 2 Stunden warten, 2 Stunden später hinten weg, um die Gesangsspuren aufzunehmen, auf die man nicht verzichten kann. Insofern kommen am Ende, sagen wir mal, 500 Euro mehr für 10 Stunden weitere Aufnahmen oder irgendwas dazu. Die sind nicht abgedeckt durch das Gesetz. Deswegen Empfehlung, gerade in dem Bereich, die Budgetierung deutlich unterschreiten, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und wenn am Ende doch noch ein bisschen Geld übrig bleibt, dann spart es für das nächste Demo auf und gebt es dann nochmal aus. Gut. Um es nochmal ganz kurz an der Stelle zu resümieren, die Kriterien, auf die wir uns hier vielleicht einigen möchten, an Nummer 1 der Toningenieur. Mit seiner Erfahrung und seinem Können. Das Tonstudio selbst, die Lokalität. An dritter Stelle das Equipment, dass das adäquat für die eigenen Bedürfnisse ist. An vierter Stelle vielleicht die Kosten.
Ja, auf jeden
Fall. Und insgesamt etwas, dass der Bauch für euch entscheidet, das Wohlfühlen. Es muss einfach passen. Ihr müsst das Gefühl haben, dass das euer Studio ist, dass ihr euch da wohlfühlt, dass ihr da einfach zu Höchstleistungen angespornt werdet. Im Vorfeld würde ich empfehlen, persönlich vorbeigehen.
Auf jeden Fall. Also ohne persönlichen Besuch braucht ihr gar nicht hingehen. Das könnt ihr vollkommen knicken. Also ihr müsst es sehen, ihr müsst es spüren, ihr müsst euch mit den Leuten unterhalten. Oftmals kommt man allein schon im Gespräch drauf. Ja klar, ich produziere Hip-Hop und dann stellt sich einer raus, er ist der absolute East Coast-Fan und wird niemals was West Coast-mäßiges machen. Und wenn ihr irgendwie West Coast-mäßig unterwegs seid, dann haut das schon mal gar nicht hin. Das sind so Kleinigkeiten. Das Tonstudio kann top sein, aber es muss einfach alles passen. Und das ist eine halbe Stunde Gespräch, die man miteinander hat und dann weiß man ganz genau Bescheid. Kann ich mir das mit dem vorstellen in der Location.
Vor allen Dingen kann man auch gucken, ob der Preis und die Lokalität irgendwie zusammenpassen.
Also natürlich, natürlich.
Das weit in die fünfstelligen Preisbereiche vordringt und dann aber nur in einen kleinen 4 Quadratmeter Kellerraum eingelassen wird.
Ja, also man kann schon rechnen. Also ich sag mal, wenn ich bereit bin, für einen Song 1000 Euro auszugeben zum Beispiel, da kann ich dann schon ein bisschen was erwarten. Da kann ich wirklich erwarten, dass in diesem Tonstudio mal eine kleine Küche dabei ist oder irgendwie ein kleiner Raum, wo man sich zurückziehen kann. Da kann man auch erwarten, dass das Tonstudio nicht irgendwo in einem feuchten Keller ist. Also das ist, wie gesagt, das habt ihr aber dann auch ein Gefühl, ob das dann richtig passt oder nicht.
Ja, vor allen Dingen könnt ihr auch einen Blick auf das Equipment des Studios werfen, wenn ihr selbst keine Ahnung von dem Equipment habt. Nicht schlimm, ihr kennt sicherlich irgendjemanden, der sich mit den ganzen Sachen auskennt. Nehmt den mit, packt den ein und dann habt ihr sowieso eine zweite Meinung noch dazu. Das persönliche Gespräch mit dem Toningenieur, wenn man schon persönlich da ist, dann kann man mit dem Tonstudiobesitzer oder Toningenieur auch persönlich kurz reden. Man kann sollte in Erfahrung bringen, wie lange glaubt der Toningenieur, wird es dauern, um das Demo aufzunehmen. Das heißt, wenn ihr geht ja hin und habt vielleicht eine Vorstellung davon, ihr wollt 5 Songs aufnehmen, dann kann euch der Toningenieur sagen, okay, bei eurer Konstellation und 5 Songs wird es circa so und so lange dauern. Dann habt ihr sicherlich auch die Möglichkeit, euch eben diesen Kostenvoranschlag mal zumindest mündlich geben zu lassen.
Ja, ihr könnt ihm auch noch zusätzlich, wenn ihr schon irgendwo was aufgenommen habt, mal grob, so auch sei es nur mit einem Mikrofon oder sowas, könnt ihm das mal geben, dass er ungefähr hört, was ihr macht.
Also natürlich, das ist eine wundervolle... ein wundervoller Ansatz, um immer dem Toningenieur zu zeigen, was man macht und ob der auch bereit dazu ist, sein Wissen in diese Musikrichtung zu stellen, ob das überhaupt sein Musikstil ist. Du hast es vorhin schon angesprochen.
Ja, nicht nur das. Ich hatte vor kurzem den Fall, da habe ich eine Band vermittelt an einen Toningenieur, der auch ein relativ großes Tonstudio betreibt. Und dann habe ich gesagt, hier, hör dir mal die Musik an. Und dann hat er gemeint, oh, da steckt sau viel drin an verschiedenen Sachen, die ich aufnehmen muss, an allein das Schlagzeug. Das ist sehr kompliziert aufgebaut. Da hängen so ein paar extra Percussion-Sachen dran und so weiter. Und dann habe ich gesagt, da brauche ich mehr Zeit, brauche ich mehr Equipment. Und das wird schon etwas teurer werden. Damit könnt ihr auch schon abklären. Also wenn ihr hingehen sagt, wir sind 5 Mann, Bass, Gitarre, nochmal Gitarre, Vocals und Drums. Das sagt noch lange nicht aus über das, was der Toningenieur am Ende an Arbeit leisten muss. Also wie gesagt, eine Punkband ist sicherlich im Endeffekt einfacher aufzunehmen als eine, was weiß ich, Monster-Metal-Rock-Industrial-Geschichte.
Ja, ihr könnt euch vor allen Dingen auch dann direkt vor Ort anhören, mal was der bisher schon gemacht hat.
Auf jeden Fall.
Und wenn der ausschließlich Techno produziert hat, dann seid ihr als Punkband vielleicht nicht gerade im richtigen Tonstudio. Achtet vielleicht drauf, dass... ihr in einem ähnlichen musikalischen Umfeld arbeitet oder der Tonstudiobesitzer auch richtig ausgestattet ist dafür.
Ja, auf jeden Fall. Also da, das ist, wie gesagt, das gehört dazu. Der, mit dem ihr arbeitet oder diejenigen, mit denen ihr arbeitet, müssen dementsprechend auch das Equipment haben und ja, die Erfahrungen auch. Und wie gesagt, keine Angst, wenn das Tonstudio, was weiß ich, die mega große Band so und so, die ihr vielleicht selber mal auf irgendwelchen Musikfernsehkanälen mal gesehen habt, schon selber produziert habt, habt keine Angst davor. Wenn das preislich passt, könnt ihr davon auch nur könnt ihr profitieren davon. Und wie gesagt, bei den Kleinen ist es genauso. Hört euch bei den kleinen Tonstudios die Produktion an und wenn das für euch passt, dann passt es auch. Das ist gar kein Thema. Es muss einfach passen. Musik und Musik aufnehmen und mastern und recorden, was alles dazugehört, ist eigentlich fast schon eine Liebesbeziehung.
Ja, kann es durchaus sein. Wie finde ich das Tonstudio jetzt rein...
Technisch?
Praktisch, hätte ich jetzt gesagt. ich glaube, wichtigste Ansatz, ein Tonstudio zu finden, ist sicherlich wie bei allem anderen auch die Mundpropaganda. Fragt andere Bands, wo habt ihr aufgenommen? Wie habt ihr es dort empfunden? Was war gut, was war schlecht?
Also das Einfachste, der einfachste Weg ist wirklich, man geht im Internet in eine Suchmaschine, gibt Tonstudio und sagen wir mal die Region oder den Ort ein, den man haben will, in dem man sich erstmal aufhalten will. Dann poppen da gewaltig viele Möglichkeiten auf. Dann könnt ihr auf der Internetseite des Tonstudios schon einmal sehen, was haben die für Equipment, was haben die schon alles gemacht. Und wenn die auch im regionalen Bereich tätig sind, dann seht ihr garantiert unter Referenzen, welche Bands die da schon gemacht haben. Und das ist gar kein Thema. Geht ihr entweder direkt auf den Quicklink zu dieser Band, dann könnt ihr die anmelden und sagen, Leute, wie war die Arbeit? Seid ihr mit eurem Demo zufrieden und so weiter? Das heißt, ihr könnt in der Vorrecherche schon wahnsinnig viel erfahren, ob die Sache passen könnte oder nicht, bevor man sich dann wirklich auf die Tour macht und mal 3-4 Tonstudios persönlich abklappert. Und dann hat man eigentlich schon ein relativ gutes Gefühl, weil jegliche Musiker, mit denen man irgendwie in Kontakt tritt und sagt, hier, wie war das und so weiter, sind immer ehrlich. Die sagen dann auch ehrlich, du, wir sind zufrieden oder wir sind nicht zufrieden. Weil im Endeffekt müssen die ihr Album irgendwie raushauen. Und wenn die sagen, also das hat uns nicht so gepasst, das ist kritisch, dann könnt ihr da schon ein paar Abstriche machen.
Ja, hört euch auf jeden Fall aber auch nochmal um, weil die Internetrecherche ist zwar eine sehr nette Sache, aber nicht jeder hat auch das Geld, seine Webseite dermaßen up-to-date zu halten. Und es gibt einige kleine Underground-Tonstudios, möchte ich sie mal nennen, die eine Wahnsinnsleistung für weniges Geld bieten und die teilweise keine Internetseite haben, beziehungsweise ihre Internetseite nicht so gestaltet haben, dass ihr sie finden würdet.
Nun gut, wie gesagt, durchaus, aber wie gesagt, die meisten Musiker musizieren ja nicht für sich selbst, sondern immer in einem großen Konglomerat an musikalischen Künstlern und da redet man miteinander und dann ist das schon in Ordnung.
Genau. Ansonsten, gelbe Seiten haben wir noch nicht erwähnt, kommen so langsam ein bisschen aus der Mode, aber die können auch die ein oder anderen, den ein oder anderen Tipp haben für euch parat. Ja.
Ja, oder ganz einfach, wie gesagt, es gibt was ganz Interessantes, es gibt ja sehr viele dieser sogenannten lokalen Sampler, also wo dann irgendwelche lokalen Bands oder irgendwelche Stadtsampler oder sonst noch was, Sachen, die euch selber interessieren aus eurer Umgebung, geht auf die CDs, guckt euch an, wo die das aufgenommen haben, dann habt ihr direkt den Vergleich, das haben die gemacht mit dem und dem Sound. Das passt schon mal super gut oder das passt nicht. Also es gibt über Tonträger die Möglichkeiten, allein schon an das Audiomaterial ranzukommen. Also mehrere Möglichkeiten.
Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern unbedingt mitgeben willst in Sachen Tonstudio finden?
Ja, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Reden mit den Leuten, mit den Toningenieuren, mit den Musikern. Preise, soweit es geht, von vornherein relativ fix machen. Natürlich eine gewisse Toleranz drin haben, aber sich nicht auf, ah ja, und dann schauen wir mal einlassen. Weil, wie gesagt, wenn das einer ist, der nicht gerade reell ist, dann sagt er, ja, ich saß da aber nochmal 4 Nächte dran, ne? Und dann habt ihr da ein Problem. Also versucht die Sachen fix zu machen, Vorortrecherche und am Ende müsst ihr in dieses Tonstudio reingehen und müsst sagen, jo, das ist jetzt für die nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage mein Wohnzimmer und da muss ich mich auch wohlfühlen.
Genau. Denkt dran, das Billigste ist nicht immer auch das Beste.
Richtig.
Genauso gilt, das Teuerste muss nicht unbedingt deswegen gut sein, weil es teuer ist. Ein bisschen allgemeiner menschlicher Verstand wird euch da weiterhelfen und ein bisschen Recherche. Ich bedanke mich bei dir, Marc.
Danke, gerne. War wieder sehr spaßig mit dir.
Ja, wobei wir die spaßigen Teile rausschneiden, wie immer.
Ja, natürlich.
Also, ich bedanke mich bei dir, Marc. Und freue mich, dass du da gewesen bist. Und bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.